Darf ich noch mal sehen, wer zum ersten Mal in der Face-to-Face-Veranstaltung ist? Einfach mal noch mal die Hand hoch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das nette kleine Gerät hier in der Mitte. Ist gar nicht, ist sehr dezent, ich weiß. Wir streamen jetzt gerade live im Internet und ich möchte jeden, der da gerade dabei ist, herzlich begrüßen. Danke, dass ihr mit dabei seid, euch die Zeit nimmt, hier mitzugucken. Und ihr dürft auch geben, okay? Wir haben uns auch mal schon gesammelt, aber es gibt da unten so einen Button, ne? Geben, spenden, da dürft ihr gerne überweisen. So, bevor ich hier mit der Predigt anfange, ich habe hier ein paar Eindrücke, die ich gerne weitergeben möchte. Ich muss mich hier noch organisieren. Ich habe hier ein paar Worte der Erkenntnis für Heilung. Wenn dich das betrifft, wenn ich das hier betrifft, was ich hier vorlese, dann steh einfach kurz auf, wir werden gleich schnell für dich beten. Jemand hier mit Schmerzen, Problem am rechten Unterarm, irgendeine Entzündung, rechter Unterarm, Entzündung, Sehenscheidentzündung oder sonst was, alle mal testen. Du? Arthrose im Knie, da kannst du, ja, das habe ich auch hier. Da kannst du ja schon mal gerne aufstehen. Jemand hier mit Problemen an der rechten Wade? Da darfst du auch gerne aufstehen. Vielleicht betrifft dich das zu Hause, da kannst du gleich, da werden wir auch irgendwie für beten, das kriegen wir schon irgendwie hin. Jemand hier mit Schmerzen, Problemen am linken bzw. rechten Daumen, eines der Finger? Jemand hier? Yeah, Daumen. Come on, bro. It's your time. Jemand hier Probleme mit Problemen an der linken Bauchseite hier oben, so ein Stechen, drückender Schmerz? Okay. Dann jemand hier mit Blockade in der rechten Schulter, kann die Schulter nicht ganz bewegen, Probleme, Schmerzen dabei, auch da ganz einfach gern aufstehen. Und jemand hier mit Schmerzen am rechten Fußgelenk? Du? Nee. Ja, dann ist das da übers Livestream. Cool, dann darf die Gemeindefamilie einfach mal kurz aufstehen, zu den Leuten gehen, ganz kurz das Gebet sprechen. Jesus will wirken. Wenn du zu Hause bist, Gesundheit. Wenn du zu Hause bist, dich das betrifft, dann leg einfach mal die Hand drauf. Wir setzen jetzt gleich hier von vorne auch die Gegenwart Gottes über dir frei. Und wir erwarten, dass das einfach voll durchbricht bei dir zu Hause. Danke, Geist Gottes, für deine Gegenwart jetzt hier, für jeden, der das hört, für jeden, der das sieht, Jesus. Wir setzen jetzt dein Wirken frei im Namen von Jesus Christus. Wir sprechen zu jedem Schmerz, zu jeder Krankheit, zu jedem Leid, das es jetzt zu verschwinden hat, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus, dass jeder Arthrose aus dem Knie verschwindet, Jesus, dass jede Schulterblockade verschwindet, alle Bauchschmerzen weichen, Handgelenke unter deine Ordnung kommen, Daumen unter deine Ordnung kommen, Schulter, Jesus, in dem Namen von Jesus Christus. Amen. Probier mal, wer kann eine Veränderung wahrnehmen? Einfach mal kurz die Hand hoch, wenn es bei dir ganz weg ist oder besser geworden ist. So, alle, ist besser geworden. Danke, Jesus, 100%ige Wiederherstellung. In Jesu Namen. Sonst bei jemand noch? Besser? Ja, ein bisschen. Danke, Jesus. 100% in Jesus' Name. Sonst noch jemand? Bei wem ist besser geworden? Bei dir ist besser geworden. Was hattest du? Schulterschmerzen. Und das ist weg oder nur besser? Nicht ganz weg. 100% in Jesu Namen. Gib mal Jesus einen dicken Applaus. Danke, Vater. Ich will euch ermutigen, einfach während der Predigt einfach immer weiter mal auszutesten, gucken, wie es ist. Und ja, ich will auch nochmal allen Müttern von mir, von meiner Frau aus, alles Gute zum Muttertag wünschen. Ihr seid echt der Hammer. Ohne euch würde es uns nicht geben. Voll logisch, oder? Ohne dich würde es uns nicht geben. Es ist, ihr seid echt ein Geschenk, ihr Mütter. Und Mutter sein ist nichts Kleines, sondern was echt Besonderes. Eine Mutter, eine Frau hat Jesus geboren, der dann die ganze Welt errettet hat. Das ist einfach so herrlich. Dass Gott möchte Frauen einen Durchbruch schenken. Amen. Das will ich über dir freisetzen in dieser Gemeinde, über jeden, der das hört. Gott möchte Mütter gebrauchen. Gott möchte Frauen gebrauchen in diesem Land. Gott hat Großes vor mit Frauen. Amen. Wow, das ist ein gutes Wort. Nennt mich ab jetzt Prophet. Nein, Quatsch. Das war ein Witz. Okay, meine Frau und ich sind gerade aus Amerika wiedergekommen, vor anderthalb Wochen. Wir waren in Redding in Kalifornien in der Bethel Church und wir hatten eine echt tolle Zeit und ich bin echt mega gesegnet wieder. So, ich bin hier zurück und ich denke mir, boah, das war so schön, der Trip. Aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich weg bin, unterwegs bin, ich vermisse unsere Gemeinde. Ich vermisse das, was wir hier zu Hause haben und ich liebe diese Gemeinde und ich liebe, was Gott hier tut. Und ich will euch ermutigen, wir sind Wir sind nah dran an dem Herzen Gottes, Amen. Wir sind ganz nah dran an dem Herzen Gottes. Und ich habe mal ein paar Zeugnisse mitgebracht, die wir so erlebt haben. Wir sind einen Tag, Redding ist so im Norden von Kalifornien, das ist so drei, vier Stunden weit weg vom Strand, vom Meer. Und dann sind wir einmal rübergefahren nach Eureka und haben eine Unterkunft zum Schlafen gebraucht. Und sind in so ein Hotel gefahren und kommen da ins Hotel. Und dann war das so ein indisches Ehepaar, das Hotel betrieben. Und wir haben so ein bisschen versucht, den Preis ein bisschen runterzuhandeln, weil die sehr teuer sind da, die Hotels. Aber die sind dann, die sind tatsächlich runtergegangen mit dem Preis, danke Jesus. Und irgendwann hatte ich ein Wort der Erkenntnis, dass der Typ, der uns gerade, der Inder, der uns bedient hat, der uns da in Empfang genommen hat, Schmerz in den Schultern hat. Und ich frage ihn so, hast du Probleme zufälligerweise? Und er guckt mich nur so an und sagt, warum? Und ich so, ey, ich glaube an Wunder, wir beten für dich und wir glauben, dass Jesus dich heilen möchte. Und er sagt, echt? Und auf einmal, ohne ein weiteres Wort zu sagen, läuft er weg. Läuft so in das Nebenzimmer. Ich denke mir so, was geht denn jetzt ab? Und auf einmal kommt er mit seiner Frau wieder zurückgelaufen und sagt, meine Frau hat Schulterschmerzen, obwohl er selber auch Schulterschmerzen hatte. Aber er hat gesagt, meine Frau, die Schulterschmerzen bei ihr sind viel schlimmer, bete für sie. Und dann durften wir für die Frau beten. Gottes Gegenwart und Kraft kam über sie. Sie ist geheilt worden, komplett schmerzfrei. Durften für den Mann beten, der ist auch geheilt worden. Und wir hatten den Trinkgeld gegeben. Irgendwie sollten wir $67 bezahlen, wir haben den $70 gegeben. Und dann meinten die, nee, ihr seid gute Menschen, nimmt die $3 zurück, wir wollen das nicht. Und ich so, nee, das darfst du gern behalten. Und er, nein, ich will das nicht. Haben wir hin und her diskutiert. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich werde das Geld spenden an seine Moschee oder in seinen Tempel, wo der da Teil seines Glaubens ist. Das war ziemlich cool. Und dann sind wir wieder am nächsten Tag zurückgefahren nach Redding. Und waren so ein bisschen knapp dran so und hatten keinen Schlafplatz für den Abend. Und waren in der Abendveranstaltung, in dem Gottesdienst, und dann haben uns zwei unterschiedliche Leute $50 und $20 gegeben, sodass wir $70 hatten. Und Mary hat es auf dem Herzen, dass wir uns ein Hotel suchen, was $70 kostet. Und dann sind wir durch Redding gefahren, haben ein Hotel gefunden, sind da reingegangen und es waren schon wieder Inder, die uns bedient hatten. Also das ist ein anderes Hotel, aber wieder zwei Inder, wieder ein Ehepaar. Und die haben uns ihr bestes Zimmer gezeigt, oder nicht ihr bestes, sondern die hatten nur noch zwei oder drei Zimmer frei und haben uns das raucherfreie Zimmer gezeigt. Und wollten aber irgendwie $85 und haben gesagt, nee, das ist uns zu viel. Und hatten uns das Zimmer gezeigt und wir waren wieder zurück zur Rezeption und ich sehe, dass die Frau so am Humpeln ist. Und ich denke mir so, okay, guck mal, was Jesus tut, spreche sie so drauf an, sag, hey, darf ich dich beten? Und sie so, ja, klar, aber bitte drinnen. Und dann durften wir für die Frau beten. Die hatte Knieschmerzen als auch Rückenschmerzen. Und die Gegenwart Gottes, Kraft Gottes kam wieder über sie. Und sie fängt auf einmal an, ihr Knie zu bewegen ohne Probleme. Konnte nur humpeln gehen. Fängt ganz normal an zu laufen. Macht irgendwelche Rückenübungen und hat keine Schmerzen mehr. Der Mann hatte auch Rückenschmerzen, immer wieder mal, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Aber für den durften wir auch beten, haben die Gegenwart Gottes. Da kam so eine Kraft über den, das war echt gewaltig. Und dann wollten wir uns gerade verabschieden und gehen und sagen, ey Leute, ihr dürft das Hotel für $70 haben. Und wir so, ey cool, danke Jesus, ey, das ist mal Gunst. Haben dann da geschlafen, das war echt mega cool. Und dieser Trip war einfach so Hammer. Auf dem Rückflug sind wir dann geupgradet worden, wir sind Economy geflogen und sind geupgradet worden in die Business Class, Thorsten, Mary und ich. Und das war einfach so herrlich, ey, Gott hat uns so versorgt, wir hatten so eine Gunst. Einfach, er ist so viele tolle Sachen erlebt, danke Jesus. Und wir waren ja in Bethel in der Gemeinde und ich will das jetzt wirklich mit aller Demut sagen und da soll kein bisschen Stolz rüberkommen. Das, was die an Gegenwart Gottes erleben, das, was die an Wirken, sondern an der spürbaren, manifesten Gegenwart Gottes erleben, ist gar nicht so weit weg wie das, was wir hier erleben. Die Gegenwart Gottes, die wir hier erleben in unseren Veranstaltungen, in unseren Sonntagsgottesdiensten, ist sehr ähnlich, wenn nicht sogar fast identisch mit dem, was wir vor Ort erlebt haben. Und das hat mich so ermutigt, weil das ist so ein gutes Zeichen. Wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht sind die Auswirkungen noch nicht dieselbe. Vielleicht erleben wir noch nicht dasselbe Maß an Heilung, an Zeichen, an Wundern, an Durchbrüchen, an Segnungen. Aber die Gegenwart Gottes ist sehr identisch. Und ich will euch ermutigen, wenn wir treu sind im Kleinen, wenn wir treu sind in dem, wo wir gerade stehen, wenn wir treu sind in dem, wo wir gerade gehen und für das, was wir beten, für das, was wir glauben, wenn wir treu sind in dem, was wir tun, dann rate ich mal, was passieren wird. Größeres wird kommen. Und ich will uns als Gemeindefamilie speziell ermutigen, lasst uns treu bleiben in unseren Gaben. Lasst uns treu bleiben in unserer Ausrichtung. Lasst uns treu bleiben in unserem Fokus, weil Gott wird das belohnen. Amen. Hebräer 11,6 heißt es, ohne Glauben ist es wohl unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denen aber, die Gott nahen, diejenigen, die sich Gott nahen, denen wird Gott ein Belohner sein. Denen wird Gott ein Belohner sein. Und ich sage jetzt nicht, dass wir uns irgendwelche Sachen von Gott erbetteln oder erkaufen, aber wenn wir treu bleiben in dem, wo wir sind und einfach immer weiter Gemeinschaft mit Gott haben, face to face, von Angesicht zu Angesicht, dann ratet, was passieren wird. Gott wird seine Segnung ausgießen. Amen. Wenn wir uns positionieren, und das ist einfach, ich bin so ermutigt, ey, von dem, was Jesus hier tut. Ey. Ich bin so geflasht und ich bin so inspiriert von Bethel geworden und es wird hier durchbrechen. Amen. Wachstum ist auf dem Weg und ich freue mich. Amen. Und als wir da waren eines Abends, wisst ihr, ich glaube, ich habe das Geheimnis von Bethel entdeckt. Amen. Ich glaube, ich habe entdeckt, was den Unterschied macht zwischen Bethel und anderen Gemeinden. Und das ist einfach nur die Ausrichtung der Menschen. Das sind einfach nur die Menschen, die Art und Weise, wie die Leute trainiert sind im Lobpreis, die Art und Weise, wie sie getrainiert sind im Alltag, mit Gott zu gehen und so weiter. Das macht den Unterschied. Wusstest du das? Gottes Wirken ist nicht abhängig von, nicht unbedingt, natürlich ist es abhängig von ihm, aber auch von uns. Wusstest du das? Gottes Wirken ist abhängig von dem, so viel, wie wir Gott geben, so viel wird er gebrauchen durch uns. Und wenn wir uns positionieren und wenn wir uns geben und das tun wir, dann wird Gott durchbrechen, dann wird er durchbrechen. Und das ist das Geheimnis von Bethel. Weißt du, die haben so starke Gemeindemitglieder, den ersten Freitagabend oder den zweiten, ich weiß nicht, wir waren so vielen Gottesdiensten da. Es hat mich so inspiriert, ihr müsst euch vorstellen, in den Gottesdienstraum passen so 800 Leute, würde ich mal schätzen. Und bestimmt 400 Leute stehen konstant so im Lobpreis und lassen sich kein bisschen ablenken. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, boah, die Leute sind trainiert, Gott anzubeten. Die Leute sind ausgerichtet, sind fokussiert. Wir sind auf einem guten Weg. Das, was wir hier tun, das, was wir erleben, so wie wir mittlerweile getrimmt und trainiert sind, wir sind auf einem sehr guten Weg. Amen. Und ich bete, dass dieses Feuer Gottes einfach immer weiter unsere Herzen einnimmt. Ich bete, dass das Feuer Gottes auf uns fällt. Wir werden später für jeden hier beten, der will. Und ich glaube und ich habe gebetet, dass Gott uns so in Brand setzt und so einnimmt und so besessen macht von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, dass alles andere egal wird. Amen. Dass alles andere, dass Ablenkung Macht verlieren über uns, dass wir keinen Bock mehr haben auf irgendwelche Ablenkung, sondern nur noch Jesus allein. Jesus allein. Jesus allein. Jesus allein. Und da geht ein Schlüssel mit einher oder da geht ein Weg mit einher, wenn wir nur Jesus wollen. Weißt du, wer will nur Jesus in seinem Leben? Also ich will nur Jesus, ich will nur noch Jesus. Ich habe keinen Bock mehr auf Ablenkungen. Dann müssen wir aufhören, als Gemeinde, als Christen auf uns selbst zu schauen. Weißt du, viel zu oft sind wir selbstzentriert als Christen. Viel zu oft sind wir einfach selbstzentriert und schauen die ganze Zeit nur auf uns selbst. Und heben nicht unseren Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sondern sind einfach so auf uns selbst ausgerichtet, auf unsere Bedürfnisse. Und unser ganzes Leben muss sich um uns drehen und wir versuchen, unseren Wünschen nachzugehen und uns zu verherrlichen. Und die Bibel nennt das Götzendienst. Wusstest du das? Götzendienst ist nichts anderes, als wenn dein Blick mehr fokussiert ist auf irgendwas anderes oder auf dich als auf Gott. Und wenn dein Blick die ganze Zeit auf dich selbst zentriert ist, dann nennt das die Bibel Gott Götzendienst. Aber du darfst Buße tun, wenn du gerade dich überführt fühlst. Das ist nichts Schlimmes. Gott ist nicht sauer auf dich. Gott ist nicht wütend auf dich. Aber du darfst deine Gedanken erneuern. Buße, das griechische Wort heißt Metanoia, heißt nichts anderes als Erneuerung des Denkens. Wenn dich das betrifft, dann darfst du einfach dein Denken umdrehen und einfach anfangen, auf Jesus zu schauen, denn er verdammt dich nicht und ist nicht böse auf dich oder sonst was. Aber es geht nicht darum, sich selbst zu verwirklichen. Es geht nicht um uns in dieser Welt. Es geht nicht um das, was ich erlebe und das, was ich erreiche und wie toll ich bin. Weißt du, ich arbeite hier in Euskirchen in einer coolen Einrichtung und ich habe vor kurzem echt cooles Video gedreht und das ist durch ganz Deutschland gegangen und wir haben den ersten Platz eines Wettbewerbs gewonnen und 500 Euro haben wir bekommen und so weiter. Und Leute sagen mir in dieser Einrichtung, boah, Huta, du darfst stolz sein. Jeder, der das Video sieht, ist so begeistert und ich denke mir so, ja, ist nett, aber interessiert mich nicht. Das ist nicht mein Bedürfnis. Weißt du, das ist nicht mein Herz, das ist nicht mein Verlangen, irgendwas zu erreichen in dieser Welt, sondern mein Verlangen ist ganz allein Jesus Christus. Weißt du, ich mache gerade meinen Bachelor-Abschluss und ich bin ziemlich gut. Ja, ich würde sagen, ich bin unter den besten 10% der Studenten, habe einen Einserschnitt, aber es interessiert mich nicht. Weißt du, Leute kommen dahin und sagen, boah, du hast wieder eine 1-0, du darfst stolz auf dich sein. Und ich so, es interessiert mich nicht. Ich bin nicht hier, um mich selbst zu verwirklichen, sondern es geht um Jesus. Es geht nicht darum, wie toll ich bin, was ich alles erreiche, wie gut dieses Video war, wie gut mein Bachelor-Abschluss sein wird, wie viel Geld ich später verdienen werde. Es geht nicht darum. Das ist selbst fokussiertes Leben, das ist selbstzentriert, das ist ein Leben, das sich um sich selbst dreht. Es geht um was Größeres. Es geht um was Größeres, es geht um Jesus Christus. Und er ist meine Freude. Er ist meine Freude. Weißt du, es ist schön, was ich erleben darf in meinem Berufsleben und in meiner Uni, aber es schenkt mir null Freude. Es schenkt mir null Freude. Meine Freude ist unabhängig davon, sondern meine Freude basiert ganz allein auf Jesus. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir aufhören, so selbstfokussiert und selbstzentriert zu sein und anfangen, auf ihn zu schauen. Weißt du, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, richtig? Das steht, glaube ich, in Hebräerbrief. Das heißt, deine Selbstverwirklichung und deine Vollendung ist in ihm. Wenn er der Vollender unseres Glaubens ist, deine Vollendung ist in ihm. Amen. Und nur in ihm bist du vollendet. Nur in ihm bist du zur Fülle gebracht und nicht in dem, was du erlebst. Wow, und er hat einen Plan für dein Leben. Er hat einen Plan, er hat eine Berufung, eine Bestimmung hat er auf dein Leben gelegt. Bill Johnson hat mal diesen einen Satz gesagt, den finde ich echt cool. Du bist ein Traum, umgeben von einem Körper. Gott hat einen Traum in dich hineingepflanzt. Du warst ursprünglich ein Traum und Gott hat dir einen Körper gegeben und hat dich auf die Welt gesetzt. Und Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und diese Bestimmung ist gegründet, ist hineingesetzt worden in ein Ding, was sich Leib Christi nennt. Du bist Teil eines Leibes, du bist Teil des Leibes Christi. Du bist Teil seines Leibes, vielleicht bist du die Nase, vielleicht bist du das Knie, vielleicht bist du der Fußnagel, keine Ahnung. Aber du bist Teil seines Leibes und der Leib kann nur erst dann funktionieren, wenn wir uns positionieren, wenn wir uns ausrichten, wenn wir unter seine Herrschaft kommen und wenn seine Bestimmung in unserem Leben das wird, was wonach wir gehen. Wenn du nicht in das eintrittst, was Gott für dein Leben geplant hat, dann wird der gesamte Leib nicht funktionieren. Logisch, oder? Wenn mein Herz sich auf einmal entschließt, jetzt irgendwie mit meinem Knie Party zu feiern und auf einmal dahin rutscht, dann habe ich ein Problem. Oder? Oder? Dann habe ich ein Problem und du bist Teil des Leibes. Und Gott hat eine Bestimmung und einen Plan auf dein Leben gelegt. Und was bedeutet das? Du musst dich eingliedern. Du musst dich einordnen. Du musst aufhören, auf dich selbst zu schauen und auf Jesus. Damit du in die Fülle deiner Bestimmung reinkommst, damit der gesamte Leib ordentlich funktioniert. Weißt du, ich will das nicht davon abhängig machen, dass unsere Bestimmung von anderen Menschen abhängig ist, aber wenn ich nicht in die Fülle meiner Bestimmung eintrete, dann werden die Personen, die durch mein Leben beeinflusst werden sollten, nicht beeinflusst. Und dann ist da ein Loch, dann ist da ein Segensstopp. Und wenn wir eintreten in das, was Gott für uns hat, dann werden Menschen, die davon beeinflusst werden sollten, beeinflusst und treten gleichzeitig wieder ein in ihre Bestimmung und das geht so weiter. Die Gemeinde, der Leib Christi funktioniert nur als Ganzes. Amen. Nur in der Erfüllung deines Lebens, so wie er es will, kann sich der gesamte Körper entwickeln. Und ich habe hier eine Bibelstelle, Kolosser 3, 1 bis 3, das dürft ihr gerne aufschlagen, wenn ihr wollt. Neues Testament. Ich höre keine Bibel. Ich habe eine Trinkenspause gebraucht. Amen. Kolosser 3, 1 bis 3 heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ist jemand hier, der mit Christus auferweckt worden ist? Sind wir nicht alle mit ihm auferweckt? Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und jetzt kommt es, jetzt kommt der Fokus rein, worauf sollen wir uns fokussieren, wenn wir mit Christus auferweckt worden sind? Wenn du Teil von Jesus bist, wenn du dein Leben ihm gegeben hast, wenn du mit ihm auferweckt worden bist, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Warum? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn ihr mit ihm auferweckt worden seid, so sucht, was oben ist. Was heißt das? Suche nicht deine eigene Selbstverwirklichung. Versuch nicht deine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Trachte nicht zu sehr auf dich selbst, sondern schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und er wird dich in die Fülle deiner Berufung bringen. Er wird dich in die Fülle deiner Bestimmung bringen, wenn du auf ihn schaust. Weißt du, und viel zu oft laufen wir so durch den Alltag und durch unser Leben und sind einfach so auf das Materielle ausgerichtet, sind auf das Materielle fokussiert. Wisst ihr, und ich will keinen verdammen, ich habe manchmal selber damit zu kämpfen. Ich liebe Superhelden, Amen. Ich liebe Marvel, ich liebe Iron Man. Mann, ich habe Iron Man 3 die Tage gesehen und habe mir gedacht, boah, ich will auch so einen Anzug, ey. Ich will so einen Anzug, ey. Ja, ich brauch einen Millionär, der mich finanziert in so einem geilen Anzug. Oh, sorry für das Wort. Und ich liebe Superhelden und ich habe auf einmal gesehen, dass auf meinem iPhone ein neues Superhelden-Spiel von Marvel rausgekommen ist. Und ich so, boah, okay, gerade aus Amerika wiedergekommen, noch ein bisschen müde von der Reise, habe mir das Spiel runtergeladen und habe angefangen, das zu spielen. Und ich bin echt gut in Sachen, okay? Wenn ich anfange zu spielen, ich werde echt schnell super gut. Also wirklich, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Wenn du gut bist in dem Spiel, gib mir 12 Stunden und ich werde dich schlagen, Amen. Und ich habe dieses Spiel angefangen zu spielen. Und normal habe ich eine übelste Freude, weißt du, ich verliere mich da drin, ich denke drüber nach. Und auf einmal hatte ich gar kein Verlangen nach diesem Spiel. Und das war ungewohnt für mich, weil bisher gab es das noch nicht. Und ich so, ach, ich lösche das, macht ja eh keinen Sinn, ey. Und habe das Spiel wieder gelöscht. Warum? Weil in mir auf einmal ein Verlangen gebrannt hat. Boah, was bringt mir dieses Spiel? Ich will doch Jesus und ihn allein. Und habe dieses Spiel gelöscht und habe auf einmal ein paar Tage später dieses Zitat von Augustinus gelesen. Weißt du, Augustinus, so ein Kirchenvater, irgendwann nach Christus und Paulus. Und ich fasse das mal hier zusammengefasst zusammen. Der sagt, dass... Ja, der Witz war nicht geplant, aber gut, dass es euch gefällt. Und Augustinus schreibt, das Ziel und unser Glück ist Gott. Gott ist unser Glück und er ist das Ziel. Um nicht vom Ziel abgelenkt zu werden, soll der Mensch die irdischen Dinge nur gebrauchen. Und er benutzt absichtlich das Wort gebrauchen. Und dann schreibt er weiter, und er soll Gott als höchstes Gut genießen. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, boah, ich soll mein iPhone und meine tollen Produkte, die ich zu Hause habe, gebrauchen, damit es mich näher zum Ziel bringt. Und das Einzige, was mir Genuss und Freude in meinem Leben bringen soll, ist Jesus. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist mal gut, ey. Augustinus, ey, du warst, glaube ich, ein wackiger Typ, ey. Du hattest einen Sitzen, ey. Das Ziel ist Gott. Um nicht vom Ziel abgelenkt zu werden, soll der Mensch die irdischen Dinge nur gebrauchen und Gott als höchstes Gut genießen. Das ist so ein guter Satz, ey. Ja, und es ist so eine Herausforderung in unserer heutigen Zeit. Weißt du, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Apps mittlerweile auf unseren Smartphones und Zugang zu allen möglichen Nachrichten und Medien und Facebook, Twitter, Instagram und was es nicht alles gibt. Und haben so ein hohes Ablenkungspotenzial, dass wir lernen müssen, diese Dinge zu gebrauchen. Wir müssen lernen, diese Dinger hier zu gebrauchen. Weißt du, ich habe mich hingesetzt und habe alles. Weißt du, es gibt ja diese, weißt du, wer Facebook auf dem Smartphone hat, sieht, wenn einer irgendwas kommentiert oder ihm eine Nachricht schreibt, dass es direkt als Pop-up-Nachricht aufgeht auf dem Smartphone, richtig? Ich habe angefangen, die ganzen Dinge auszuschalten, E-Mails, Facebook, WhatsApp und mich nur noch und will versuchen, nur noch reinzugehen, wenn ich Lust drauf habe und nicht nur, weil irgendjemand was will. Und ich will dich ermutigen, wenn du das hörst, zu lernen, damit umzugehen, das ist so wichtig in unserer heutigen Zeit. Weißt du, ich sitze so oft mit Jesus in meinem Versteck, in meinem Zimmer und habe das iPhone da liegen und packe das auf einmal aus, um irgendwas nachzuschlagen in meiner Bibelkonkordanz, die ich hier habe mit meinen griechischen Worten und Hebräischen und lande auf einmal auf Facebook und ich denke mir so, wie ist das gerade passiert? Und auf einmal sind 15 Minuten vergangen und ich lerne in letzter Zeit, mein Ding einfach auszuschalten und einfach in der Ecke zu schmeißen. Das ist unwichtig, weißt du, es geht um Jesus und um ihn allein. Es geht um ihn allein. Und es geht darum, dass wir lernen, Dinge aus einem bestimmten Grund anzuschauen. Weißt du, alles, was wir anschauen, alles, was unser Blick ist, bringen wir hervor. Das, was wir anschauen, das, worauf wir uns ausrichten, das, worauf wir uns fokussieren, wird groß in uns. Weißt du, schau dir mal irgendwie einen Film an, der über 6 Teile geht und du redest auf einmal nur noch über den Film. Weißt du, ich habe bisher einen Star Wars Film gesehen, aber ich erlebe, dass Leute, die 6 Star Wars Filme am Stück geguckt haben, reden auf einmal über Laserschwerter und sowas. Weißt du, das, was wir anschauen, wird groß in uns. Das, was wir anschauen, prägt uns. Das, was wir anschauen, verwandelt uns. Das, was wir anschauen, wird zu unserer inneren Realität. Weißt du, deswegen versucht der Feind, uns so gut wie er kann abzulenken. Weißt du, er versucht, deinen Fokus zu rauben. Weißt du, Gott und dem Feind, denen geht es um deinen Blick. Ist dir das mal aufgefallen? Es geht um deinen Blick. Was schaust du an? Was betest du an? Worauf bist du ausgerichtet? Worauf bist du fokussiert? Weil wenn der Feind es schafft, dass du deinen Blick von Jesus hebst auf irgendwas anderes, dann hat er dich, weil das, was du anschaust, bringst du hervor. Und wenn er es geschafft hat, unseren Blick von ihm abzuwenden, von Jesus abzuwenden, dann hat er es geschafft, dann sind wir kraftlos, dann sind wir schwach, ich meine jetzt geistlich, und wir sind geistlich nutzlos. Weil alles, was rauskommt, ist Star Wars und Iron Man. Amen. Aber auf der anderen Seite, je mehr die Gemeinde von ihm sieht, je mehr die Gemeinde von Jesus sieht, was passiert mit uns? Je mehr die Gemeinde auf ihn ausgerichtet ist, den Himmel im Blick hat, den Himmel auf den Himmel, auf das, was droben ist, ausgerichtet ist, was passiert dann? Desto mehr wird sichtbar von Jesus. Amen. Desto mehr wird seine Kraft fließen, desto mehr wird seine Herrlichkeit sich offenbaren, desto mehr Wirken des Geistes Gottes werden wir erleben in unserer Mitte. Desto mehr kommt Jesus hervor. Weißt du, Jesus ist das perfekte Abbild des Vaters. Und wenn wir ihn sehen, dann prägt sich dieses Abbild auf uns ab. Und wir bringen diesen Christus hervor, diesen Gesalbten, je mehr wir von ihm erkennen. Aber es geht darum, ihn anzuschauen. Wir haben nur 15 Minuten. Jesus, hilf mir. Schlagt mal eure Bibel, weil ihr müsst jetzt alle mit mir lesen. Das ist jetzt schweres Deutsch, ey. Ich verspreche euch das. Epheser 1,15. Weißt du, Paulus hat so eine... Warum hat er nicht Deutsch geschrieben, ey? Weißt du, hat er dieses Griechisch benutzt mit all seinen Worten, die wir gar nicht ausgedrückt kriegen. Epheser 1,15. Sag mal Gnade, wenn du da bist. Wenn ich 3-mal Gnade höre, lese ich das vor. Gnade, 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 hab's gehört. Epheser 1,15, hier schreibt Paulus, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Und das ist das Gebet jetzt, das ist das Gebet des Paulus. Er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch, also uns, gebe den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus betet, dass wir Gott erkennen, auf Deutsch. Und dann schreibt er im selben Atemzug, Vers 18, weiter, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glauben ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hat keiner verstanden, weiß ich. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt der Gemeinde, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Punkt. Und ich will gar nicht alles durchkauen. Aber Paulus schreibt, Leute, ihr lieben Epheser, ich bete, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung euch Gott zeigt. Richtig? Vers 17. Ich bete, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung euch Gott zeigt, euch eine Offenbarung von seinem Wesen geht. Und dann schreibt er im selben Atemsatz, weil wenn ihr das erkennt, dann werdet ihr die Kraft erkennen, die in euch ist, in der Gemeinde. Dann werdet ihr das Erbe erkennen, was ich euch gegeben habe, was in der Gemeinde ist. Und ihr werdet erleuchtet werden in der Hoffnung eurer Berufung. Ihr werdet in dem Glanz eurer Berufung aufgehen und so weiter. Paulus schreibt, Leute, ich bete, dass ihr an einen Ort der Intimität kommt, damit ihr Gott erkennt, weil wenn ihr ihn erkennt, dann erkennt ihr, wer er in euch ist. Und wenn ihr erkennt, wer er in euch ist, werdet ihr hervorbringen Kraft und Herrlichkeit und Macht und Herrschaft Gottes auf Erden. Wenn ihr ihn in euch erkennt, dann werdet ihr erkennen, wozu er euch berufen hat, was der Plan Gottes für euer Leben ist. Und dieses Ding sehen wir, diese Textstelle sehen wir in dem Leben von Jesus manifestiert. Wusstest ihr das? Schlag mal Matthäus 16 auf. Und in diesem Bibelabschnitt steht nichts anderes als das, was wir gerade gelesen haben. Jesus, das ist Matthäus 16, 13, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Jesus kommt zu seinen Jüngern und sagt, was denken Leute, wer ich bin? Sie aber sagten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wiederum Jeremia oder einer der Propheten. Ich sage dir eins, je näher du an dem Herzschlag von Jesus bist, desto mehr wirst du ihn erkennen, wer er ist. Und dann geht es weiter. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Er fragt die Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und Paulus, Petrus, wie er so ist, sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona. Und jetzt aufpassen. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Paulus betet, ich bete, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung euch die Augen eures Herzens öffnet in der Erkenntnis Gottes. Jesus fragt Petrus oder die Jünger, wer denkt, die bin ich? Und Petrus sagt, du bist Jesus Christus. Und was sagt Jesus? Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist von meinem Vater. Petrus hat durch den Heiligen Geist, hat durch den Geist der Weisheit und Offenbarung Jesus als Herrn erkannt. Und dann sagt Jesus weiter, aber ich sage dir, wer du bist. Petrus erkennt Jesus und Jesus sagt, okay, jetzt sage ich dir, wer du bist. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird gelöst sein. Petrus erkennt Jesus durch den Geist der Weisheit und Offenbarung und Jesus sagt, okay, du hast mich erkannt, jetzt zeige ich, wer du bist. Er zeigt uns die Kraft seiner Herrlichkeit, das Erbe an den Heiligen und die Hoffnung seiner Berufung. Epheser 1, 17, 18, was wir gerade gelesen haben. Epheser 1, 15 bis, was das war, 21, sehen wir hier in Matthäus 16, sich erfüllen, sich manifestieren, sichtbar werden. Eine Person erkennt Jesus und Jesus sagt, hey, das ist das, was ich mit deinem Leben vorhab. Und jetzt heißt es, das ist unser Säulenvers hier in Face to Face, wir alle, 2. Korinther 3, 18, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen an, wir alle. Und wenn du dir, Konrad hat hier vor 2, 3 Monaten mal drüber gepredigt, über diese Bibelstelle, und das ist mir so hängen geblieben, wir alle, wir als Gemeinde, du und ich als Teil, als Leib Christi, wir alle, schau mal deinen Nachbarn an und sag mal, du, mit richtig Ausdruck, du, wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Das, was Paulus gebetet hat, das, was Petrus erlebt hat, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Wir schauen seine Herrlichkeit an. Was passiert mit uns an diesem Ort von Anschauen? An diesem Ort von Intimität, was passiert? Wir werden verwandelt. Wir werden verwandelt. Schau mal deinen Nachbarn an und sag mal, du wirst verwandelt. Du wirst verwandelt. Wozu wirst du verwandelt? In dasselbe Bild. In dasselbe Bild. Wir sind vorherbestimmt, Römer 8, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wow, gute Nachrichten, wacky, wacky. Wir sind berufen, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, gleich auszusehen wie Jesus. Das gleiche Bild. Das gleiche Bild, dieselbe Herrlichkeit. Wow, durch Intimität. Die Gemeinde, wir alle, wir schauen an die Herrlichkeit des Herrn. Und wir bringen diese Herrlichkeit, wir reproduzieren sie. Wir bringen sie hervor, wir machen sie sichtbar, wir strahlen es aus. Amen. Oh, Iron Man hat diese Waffe in seinem Bauch, wo er Strahlen schießt. Ey, das hast du bekommen. Du schaust die Herrlichkeit an und es fließt aus dir. Gib eine Bibelstelle, Johannes 7. Wer trinkt aus seinem Schlödel, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Iron Man, danke Jesus. Aus deinem Leibe fließen Ströme lebendigen Wassers. Ströme voller Glanz und Herrlichkeit. Wenn du ihn anschaust, wenn du trinkst von seiner Gegenwart. Wenn du trinkst von seiner Gegenwart, lehn mal den Kopf nach hinten und trink mal von seiner Gegenwart. Seine Gegenwart ist hier. Wow. Wow. Gott hat vor kurzem zu mir gesagt, Gott will seinen Sohn durch Menschen verherrlichen, die aussehen wie sein Sohn. Gott will seinen Sohn, Gott will Jesus verherrlichen durch Menschen, die aussehen wie Jesus. Wie passiert das? Indem wir verwandelt werden. Und wie passiert Verwandlung? Indem wir anschauen. Es geht darum, wie Jesus zu sein. Amen. Es geht darum, wie Maria schwanger zu werden mit Jesus. Und es heißt, dass Maria überschattet worden ist von der Kraft Gottes. Und daraufhin ist sie schwanger geworden. Es ist eine Prophetie auf uns, wenn wir unter die Kraft, unter die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes kommen, dann kriegen wir einen dicken Babybauch. Und Jesus kommt raus. Ah, manchmal freue ich mich über meinen kleinen Bauch. Da ist Jesus drin versteckt. Amen. Wo ist meine Frau? Und ich will hier mal kurz Waisendenken und Sohnschaftsdenken gleichsetzen und in diesen Zusammenhang bringen. Weißt du, was der Unterschied zwischen ist in einem Waisen und einem Sohn? Ein Weise will keine Veränderung. Ein Weise will keine Veränderung. Ein Sohn will Transformation. Ein Weise liebt es, mit den Schweinen zu kuscheln, richtig? Der verlorene Sohn. Mit den Schweinen gekuschelt. Er war ein Weise. Und dann ist ihm bewusst geworden, ich bin ein Sohn Gottes. Was hat diese Offenbarung der Sohnschaft gemacht, dass er zurückgeht zum Vater? Ich weiß, es ist tief. Vielleicht. Ein Weise will sein eigenes Leben leben. Ein Sohn legt sein Leben hin. Oh, der ist böse. Ein Weise kommt zu Gott, geht in den Gottesdienst, geht in den Lobpreis, kommt zur Predigt, um zu empfangen. Nur um zu empfangen. Ein Sohn geht in den Gottesdienst, kommt in den Lobpreis, geht in die Predigt, um zu geben. Ein Weise geht in den Gottesdienst, nur um zu empfangen, Gott zu empfangen. Ein Sohn kommt, um zu geben. Hat Jesus nicht gesagt, als die Pharisäer da mit dem Taler ankamen, mit dem Kopf von Cäsar, gibt Cäsar, was es Cäsars ist, aber gibt Gott, was Gottes ist? Schon mal drüber nachgedacht, was gehört Gott? Dein Leben. Er hat sein Leben dir eingehaucht. Gibt Gott, was ihm gehört, dein Leben. Weißt du, wir beten nicht an im Gottesdienst, um zu bekommen. Wir kommen nicht in dem Gottesdienst, um zu bekommen. Sondern wir kommen, um ihn groß zu machen und ihn zu erheben, denn er ist würdig. Weißt du, Gott ist würdig. Und ich will, dass das größer in uns wird, dass wenn wir in den Gottesdienst kommen, uns geben, unsere Anbetung geben, unsere Flasche, wie Sarah in dem einen Lied geschrieben hat, zu seinen Füßen zerwerfen. Unsere Liebe ihm ausschütten. Weißt du, Bill Johnson hat diesen einen krassen Satz, seid ihr bereit, der wird die ganze Stimmung hier in den Keller führen. Seid ihr bereit für depressive Stimmung? Bill Johnson sagt, wir haben einen Ausdruck für diejenigen, die Intimität zu einem Beruf machen. Die Intimität zu etwas machen, um zu bekommen. Und er nennt das Prostitution. Und viel zu oft kommen wir in Gottes Gegenwart, um nur etwas zu bekommen. Und wenn dich das betrifft, ey, Gottes Gnade ist gewaltig. Amen. Weißt du, es wird Zeit, dass wir aufhören, Gott zu prostituieren und ihm unser Leben geben, weil er würdig ist. Weißt du, Gemeinschaft und Intimität mit ihm ist nicht ein Akt, um zu bekommen, sondern um zu geben, so um ihn groß zu machen. Weißt du, keine Verdammnis, du darfst umkehren, alles gut. Weißt du, der verlorene Sohn kam zum Vater, um sein Erbe zu bekommen, um seine Befriedigung zu bekommen. Da sehen wir dieses Bild von Prostitution, wenn man das so nennen kann. Tut mir leid, wenn das einige von euch stößt, das ist nicht mein Herz. Und er hat Gott prostituiert und ist damit abgehauen. Hat gedacht, wow, ich habe empfangen, danke und weg bin ich. Und was hat der Vater bei der Rückkehr des Sohnes gemacht? Er sieht den Sohn vom Weiten und läuft radikal auf den Sohn hinzu, obwohl er gerade ausgenutzt worden ist und küsst den Sohn. Weißt du, Gott ist nicht böse auf dich, wenn du irgendwie missbaust in deinem Leben. Weißt du, wenn dich das Wort überführt, Gott ist nicht sauer auf dich. Gott ist nicht wütend. Oh mein Gott, wir haben 1 Uhr. Ah. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Als Gott den Menschen erschaffen hat, Adam, ne, im Garten, das ist Genesis 2, 1. Mose 2, was hat er getan? Er hat Adam seinen Geist eingehaucht, richtig? Hat ihm seinen Ruach eingehaucht, richtig? Kennt ihr die Stelle? Und was muss er machen, um ihm das Leben einzuhauchen? Wenn ich Sascha jetzt meinen Atem einhauchen will, dann müsste ich meine Lippen auf seine Lippen legen, richtig? Und, und müsste ihn praktisch küssen, richtig? Der Mensch wurde durch einen Kuss erschaffen. Das ist eine richtig gute Botschaft. Der Mensch wurde durch einen Kuss erschaffen. Gott hat Adam geküsst und hat ihm das Leben eingehaucht. Und jetzt aufpassen, das ist so gut. Als der verlorene Sohn zurückkam, was hat der Vater getan? Hat ihn geküsst. Hat ihn geküsst mit den Küssen seines Mundes. Hat ihm einen Schmatzer gegeben. Das, was er im ersten Buch Mose getan hat, diesen Kuss, den hat er dem verlorenen Sohn gegeben. Diesen Kuss hat er dem verlorenen Sohn gegeben. Und wir kommen hier gleich langsam zum Ende. Wow, Jesus, ey. Darf ich ein bisschen überziehen? Darf ich eure Zeit ein bisschen hier misshandeln heute Morgen? Ich habe hier noch was zu geben. Amen. Du darfst gerne gehen, ich bin nicht böse. Aber was machen seine Küsse mit uns? Im Hohelied 1,1 lesen wir, dass die Braut zu Jesus sagt, küss mich mit den Küssen deines Mundes, denn deine Liebe, deine Küsse, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Hab vor einem Monat drüber gepredigt, könnt ihr euch anhören. Küss mich mit den Küssen deines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Was passiert, wenn er uns küsst? Es macht uns trunken. Es besetzt uns. Weißt du, ich bin besessen mit Jesus und ich bin besessen von seiner Liebe. Und wenn wir uns küssen lassen, dann sind wir besessen von ihm. Dann setzt er uns in Brand. Er macht uns kompromisslos. Und Gott sehnt sich nach brennenden Christen. Er sehnt sich nach Christen, die ihr Leben auf dem Altar legen und sagen, nicht mehr lebe ich, sondern du lebst in mir, Jesus. Lass dein Feuer auf mich fallen. Römer 12, 2. Ein wohlgefälliger Gott ist der, dass wir unser Leben auf dem Altar legen. Dass wir unser Leben auf dem Altar legen, da wo das Feuer fällt, wo das Feuer Gottes auf uns fällt, das ist ein wohlgefälliger Gottesdienst, wo er uns küssen kann mit den feurigen Küssen seines Mundes, wo er uns küssen kann. Paulus schreibt in Römer 12, 2 ist das, glaube ich, da schreibt er, seid brennend im Geist. Seid kochend, seid siedend, seid brennend im Geist. Du sollst brennen im Geist. Weißt du, die Grundvoraussetzung oder das, wonach ein Christ aussehen sollte, ist nach Feuer. Heißt es nicht in Lukas 12, 49, ich bin gekommen, um Feuer zu werfen. Und wie sehr wünschte ich mir, es wäre schon angezündet. Ich wünschte mir, es wäre angezündet. Jesus sagt, ich will, dass ihr brennt. Ich will, dass ihr brennt. Und wie fangen wir an zu brennen? Indem wir uns küssen lassen von ihm. Indem wir uns küssen lassen von ihm. Johannes, als er das Buch der Offenbarung empfing, ist Jesus ihm entschieden. Und Jesus sah aus wie ein älterer Herr, so mit langen weißen Locken und einem Schwert kam aus seinem Mund raus. Und er schaute in die Augen von dieser Person, von diesem Jesus. Und er sah Feuer in seinen Augen. Er sah Feuer in seinen Augen. Und was passiert, wenn wir dieses Feuer in Gemeinschaft mit ihm sehen, in Intimität sehen? Es setzt unser Herz in Brand. Erinnert euch dran, das, was wir anschauen, das bringen wir hervor. Und wenn wir das Feuer in seinen Augen sehen, dann fängt das Feuer an, in unserem Herzen zu brennen. Es heißt im dritten Buch Mose, dass die Priester dafür verantwortlich waren, dass das Feuer vor dem Thron Gottes 24 Stunden brenne. Wir als Christen sind dafür verantwortlich, dass wir brennen. Du bist dafür verantwortlich, nicht dein Pastor, nicht dein bester Freund, nicht dein Ehepartner, noch nicht mal wirklich Jesus ist dafür verantwortlich, sondern du allein. In den Sprüchen heißt es, wo das Holz nachlegen aufhört, da erstickt das Feuer. Logisch, oder? Salomo war so weise. Wir müssen regelmäßig uns in das Feuer seiner Gegenwart, in das Bad seiner Liebe legen, damit wir brennen. Weil das ist der Zustand, den er sich wünscht. Weißt du, Pfingsten feiern wir in 2-3 Wochen, weiß nicht genau, 23. 24. Mai ist Pfingsten. Und Pfingsten soll kein Fest sein, was wir jedes Jahr feiern. Pfingsten soll unser Zustand sein, jeden Tag. Wo Gottes Feuer auf uns fällt. Eieiei, ihr seid leise. Ihr seid leise. Jesaja 60, Vers 1 heißt es, steh auf und werde Licht, denn das Licht ist gekommen und die Herrlichkeit ist aufgegangen. Nochmal, ich habe es nicht auswendig gekonnt, sorry. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Der Schreiber sagt, steh auf, Gemeinde, werde Licht, denn das Licht des Herrn ist über dir aufgegangen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Es ist ein Zustand, der bereits da ist. Brennen im Geist ist gar nicht so weit weg. Das Licht des Herrn ist über dir aufgegangen. Weißt du, die Gemeinde, weißt du, in Matthäus heißt es, wir sollen das Licht dieser Welt sein, richtig? Und dann heißt es weiter, ein Haus auf dem Berg kann nicht verborgen sein. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Wenn die Gemeinde anfängt, sich in das Licht des Herrn zu positionieren, sich in die Herrlichkeit Gottes zu positionieren, dann wird sie nicht verborgen sein können. Wenn wir uns positionieren in seinem Feuer, wenn wir uns positionieren in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit, dann wird es nach außen gehen müssen. Weißt du, wenn das Feuer Gottes auf dich fällt, und da werden wir gleich beten, wir werden jedem die Hand auflegen, der will, und ich werde glauben, dass das, was ich in Reading empfangen habe und was Gott in meinem Leben getan hat vor Ort, dass es auf dich übergeht. Amen. Aber wenn das Feuer Gottes auf dich fällt, dann wirst du deinen Mund nicht mehr halten können, dann wirst du dich nicht mehr zufrieden geben können, auf diesen netten orangenen Stühlen zu sitzen. Jeremia sagte, doch so oft ich mir sage, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, wird es in meinem Herz wie brennendes Feuer eingeschlossen in mein Gebein und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Wenn das Feuer Gottes auf dich fällt, dann wirst du nicht mehr rumsitzen können. Dann wirst du irgendwas erleben müssen, dann wirst du das Reich Gottes bauen müssen, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes bauen müssen. Und ich rede nicht von hier hinten stehen. Ich rede nicht von einem Mikro in der Hand halten und predigen. Weißt du, predigen ist eine Ehre. Es ist eine absolute Ehre, dem Leib Christi dienen zu dürfen, der Braut Jesu dienen zu dürfen. Das ist eine Ehre. Aber das ist nicht das Ziel. Unser Auftrag, Jesus hat nicht gesagt, werdet Pastoren und predigt jeden Sonntag hinter der Bühne. Hinter dem Sprecherpult. Jesus hat gesagt, geht in die ganze Welt und tauft und macht die Nation zu Jünger. Das ist der Auftrag, das ist unser Ziel, nicht hier hinten zu stehen. Nicht hier hinten zu stehen, Amen. John Wesley hat diesen Einsatz gesagt, lasst uns in Brand setzen, damit die Welt uns sehe und sehe, wie wir brennen. Die Welt soll uns anschauen und sehen, wie wir brennen, Amen. Die Welt soll uns anschauen und sehen, wie wir brennen. Die Welt soll die Gemeinde anschauen und sehen, wie sie brennt. Und dieses Feuer kommt oder wird erhalten in Intimität. Weißt du, wer kennt das? Weißt du, wir haben hier eine Konferenz oder wir gehen auf eine Konferenz und wir kommen nach Hause und sind so richtig brennt und yay, danke Jesus und ich bin on fire und ich brenne und ich werde jetzt nach Afrika gehen und nach 2 Wochen, doch kein Bock mehr. Danke Jesus, war nett, war ein tolles Gefühl. Weißt du, wir sind zu Christen geworden, die von Konferenz zu Konferenz leben. Wir wundern uns, warum wir dieses Feuer nicht erhalten können. Der Grund ist, weil wir nicht gelernt haben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Weißt du, Reinhard Bonke sagt diesen einen krassen Satz, ich finde das so cool. Und dann auf diesem, diesem, ne, der hat ja dieses alte Deutsch noch, ne, mit dem. Und er sagt diesen einen Satz: Ich brauche kein frisches Feuer. Ich brauche kein neues Feuer. Das Feuer, was Jesus mir vor 2000 Jahren gegeben hat, das reicht. Und das ist ein Mann, der gelernt hat, das Feuer Gottes zu bewahren, das Feuer Gottes zu stewarden, zu verwalten. Und wir sollen brennen als Christen, Amen. Wir sollen brennen als Christen. Und weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir werden das, wie wir es immer machen, hier vorne irgendwie vielleicht die ersten zwei Reihen wegstellen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie organisiert. Und wir werden hier für jeden beten, der will. Sascha und ich. Sascha muss weg. Okay, dann ich mit, mit jedem, der, ich und der Herr, der Heilige Geist und ich. Ich dachte, ich hätte mehr Unterstützung heute Morgen. Iron Man. Konrad lässt sie übrigens grüßen, ne? Da geht's auch richtig ab. Aber wir werden das jetzt machen. Wir werden jetzt hier Schluss machen. Hey, ich bete mal schnell noch für die Leute, die hier zuhören. Danke, Jesus, für die Livestream-Gucker. Danke für jeden, der dabei ist. Heiliger Geist, ich bete, dass du deine Gegenwart da jetzt freisetzt, dass du dein Feuer fallen lässt, Jesus. Dass du sie füllst, Herr, mit deiner Herrlichkeit, Jesus. Ich danke dir, dass du deinen Geist jetzt fallen lässt vor jedem, der da guckt, in Jesu Namen. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Und für jeden, der jetzt hier live im Raum ist,